Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Die 14 Tage sind um, wir sind wieder da.
Hallo.
Und das ist die letzte Folge, die wir quasi rausbringen, bevor du wegfliegst.
Ja, genau.
Das heißt für euch, die Folge ist relativ aktuell, weil wir zeichnen sie heute auf, morgen geht sie online. Die nächsten Folgen kommen dann für euch aus der Büchse, weil die nehmen wir noch auf, bevor du wegfliegst.
Ja, weil 20 Tage sind ja doch lang.
Genau, und da wir noch nicht so ganz wissen, wie das mit dem Internet und einer standhaften Leitung ist, haben wir gesagt, wir zeichnen lieber vorher auf, als genau. Das wird alles nix. Und das Ganze heute ist wieder eine Wunschfolge. Also keine Sorge, ich habe alle auf der Liste, die sich bis jetzt gewünscht wurden. Und früher oder später werden wir auch darüber sprechen. Das verspreche ich euch.
Na, dann gucken wir mal den Hörer, ob der seine Wunschfolge erkennt.
Genau.
Das ist jetzt mal geheim.
Richtig. Wir sprechen nämlich heute über einen Fall, bei dem es um die Fluggesellschaft Air Transat geht. Air Transat wurde im Dezember 86 in Kanada gegründet und hat auch noch heute ihren Hauptsitz in Montreal mit der Basis am Flughafen Montreal-Trudeau. Weitere Drehkreuze sind aber auch der Flughafen Toronto-Pearson und Vancouver. Der erste Flug ging damals von Montreal nach Acapulco und auch heute gibt es noch 25 Länder, wobei sie insgesamt 90 verschiedene Ziele anfliegen. Stand 2025 haben sie 43 Flugzeuge in ihrer Flotte. Aber kommen wir nun endlich zu unserem heutigen Flug Air Transat Flug 236. Ein Linienflug vom Flughafen Toronto-Pearson nach Lissabon in Portugal. Geflogen mit einem Airbus A330-243. Das zweistrahlige Großraumflugzeug bietet mit einer Länge von 58,82 Metern und einer Spannweite von 60,3 Metern Platz für bis zu 404 Passagiere. Zumindest, wenn sie nur mit einer Einklassenbestuhlung geflogen wären. Das heutige Flugzeug bot dagegen Platz für 362 Passagiere. Sie ist ausgelegt für Mittel- und Langstreckenflüge, denn sie hat eine Reichweite von ungefähr 13.400 Kilometern. Und hierfür wird sie angetrieben, entweder mit zwei Triebwerken von General Electric, Pratt & Whitney oder Rolls-Royce. Bei unserem Modell sind es die Trent 772B von Rolls-Royce. Zum Unfallzeitpunkt hatte das Flugzeug mit einer Herstellernummer 271 aus dem Baujahr 99 mittlerweile 10.433 Stunden in der Luft verbracht, 2.390 Start- und Landezyklen. Die A330 hat das Kennzeichen Charlie Golf India Tango Sierra und ihr Erstflug war der 17. März 99. An Air Transat ging sie dann am 28. April 99.
Okay, reicht jetzt? Fliegen wir endlich los? Mal eben eine kurze Frage.
Ja, du hast ja recht. Dann lassen wir die 293 Passagiere schon mal boarden. Versorgt werden diese von 11 FlugbegleiterInnen. Und wir werfen noch ein.
Sorry, ehrlich.
Und wir werfen noch einen Blick ins Cockpit. Auf dem Sitz des Kapitäns sitzt der 48 Jahre alte Robert Piquet. 16.800 Flugstunden, 796 davon im A330. Neben ihm First Officer Dirk de Jager. Der 28-Jährige hat 4.800 Flugstunden Erfahrung, 386 davon im Cockpit der A330. Und jetzt haben wir wirklich alle Details geklärt, also geht's jetzt los. Es ist Freitag, der 23. August 2001, Weltzeit 0.52 Uhr, als sich Air Transat 236 mit 46,9 Tonnen Treibstoff in den Tanks auf den Weg von Kanada nach Portugal macht. Das Wetter ist klar und es gibt nichts Besonderes, außer, dass ihr Kurs, der ihnen eigentlich vorgegeben wurde, jetzt nochmal geändert wird und sie ungefähr 100 Kilometer südlicher Richtung Portugal schickt als vorhergesehen. Geschieht ab und zu mal, weil das ist so eine Hauptverkehrsroute Und wenn die zu voll ist, dann verschieben sie die um 50, 60, 70 Kilometer, um einfach die Flugroute eben zu entlasten.
Ja, also ein ganz normaler Nachtflug.
Ja. Alle 30 Minuten gleicht die Crew ihre errechneten Daten mit dem Anzeigen im Cockpit ab. Gerade was so den Treibstoffverbrauch angeht, denn so können sie sehen, ob eventuell ein Triebwerk mehr verbraucht als geplant. Aber bis jetzt läuft alles ganz normal. Bis 5.03 Uhr, denn hier bekommen sie im Cockpit die Meldung niedrige Öltemperatur und hoher Öldruck bei Triebwerk 2. Und das ist eine Meldung, die die Piloten erst einmal ratlos macht und auch eine Checkliste gibt's dafür nicht wirklich. Zumindest findet First Officer De Jara nichts dazu. Der Grund, warum die Piloten nun Kontakt mit der Air Transat Wartungsleitstelle in Montreal aufnehmen. Doch auch hier kann man sich erstmal keinen Reim darauf machen. Und so empfiehlt man ihnen, das Ganze weiter zu beobachten. Denn diese beiden Meldungen zusammen sind schon relativ ungewöhnlich. Kapitän Piquet tippt auf einen Fehlalarm oder ein Computerproblem. 5.36 Uhr. Im Cockpit ertönt der nächste Alarm. Ungleiche Treibstoffverteilung bzw. Treibstoffungleichgewicht. Bedeutet, das System hat gemerkt, dass sich im Tank der rechten Tragfläche deutlich weniger Treibstoff befindet als im Tank der linken Tragfläche. First Officer De Jara nimmt sich die Checkliste zur Hand. Hier steht, dass Treibstoff umgepumpt werden soll. Doch zuvor muss die Crew sich vergewissern, dass nicht etwa ein anderes Problem herrscht, wie zum Beispiel ein Leck oder ähnliches.
Naja, aber du hast ja vorhin gesagt, die rechnen alle 30 Minuten nach. Mhm. Ja, wann war denn der letzte Check?
Ja, das, was ich gefunden habe, sagt so ungefähr 15 Minuten.
Und da war aber halt noch alles in Ordnung.
Genau, okay. Da war noch alles in Ordnung. Deshalb bestimmt jetzt auch Kapitän Piquet das Umpumpen. First Officer De Jara beginnt, das Kreuzventil zu öffnen und der Pumpvorgang beginnt. So wird nun aus allen Treibstofftanks der Treibstoff wieder versucht auszugleichen.
Ja.
Und in den Anzeigen müsste das relativ schnell zu sehen sein, doch die Anzeige steigt nicht. De Jara rechnet noch einmal nach, doch auch hier zeigt sich nur, dass sie sehr viel weniger Treibstoff übrig haben, als sie hätten haben müssen. Er glaubt mittlerweile doch an einen Leck. Aber der Kapitän meint, er soll das Ganze noch einmal nachrechnen. Aber auch hier zeigt sich nur, dass zu viel Treibstoff fehlt. Also, der richtige Moment, dass die Flugbegleiterin eine Sichtkontrolle durchführen soll. Aber ich meine ganz ehrlich, was sieht man denn schon mitten in der Nacht? Das ist, wie als wir nach Dubai geflogen sind über Nacht und ich so aus dem Fenster guckte und mir dachte, oh, das ist aber ein heller Stern.
Ja.
Und guck 15 Minuten später nochmal und denk, warum ist der Stern immer noch da?
Ja.
Positionslichter.
Ja, genau. Haben wir ja nichts gesehen, ne?
Genau,
ja,
also was sollst du dann sehen im Dunkeln?
Ja, das stimmt schon.
Die Piloten haben also keine Ahnung, dass eben doch ein Leck ihr Problem ist.
Ja, aber wenn sie so viel Treibstoff verlieren, muss das ja schon wirklich groß gewesen sein, oder?
Ist es auch. Sie verlieren etwa 3,6 Kilogramm in der Sekunde.
Oha.
Hochgerechnet sind das 13 Tonnen in der Stunde.
Ja, aber so schaffen sie es wohl nicht nach Portugal, ne?
Definitiv nicht.
Ja.
Und das sieht der Kapitän jetzt auch ein. Oceanic Control teilt ihnen mit, dass der nächste Flughafen mehr als 300 Kilometer entfernt ist. Doch es gibt noch eine Chance, und zwar Laies, eine Stadt auf der Insel Terceira. Das ist eine kleine Insel, die zu den Azoren gehört. Die Azoren sind eine ganze Inselgruppe im Atlantik, eine autonome Region von Portugal. Bedeutet, sie haben eine Selbstverwaltung, eigene Gesetze und Regeln, sind aber trotzdem nicht unabhängig. Von den Azoren bis zum portugiesischen Festland sind es ungefähr 1400 Kilometer. Sie bestehen aus 9 größeren Inseln und mehreren kleinen. Terceira gehört zu den 9 großen. Sie hat in etwa eine Fläche von 400 Quadratkilometern und ist damit fast so groß wie Köln. Aber jetzt zurück zu Air Transat 236. Um 5.45 Uhr meldet die Crew an die Santa Maria Flugsicherung endlich den Treibstoffnotfall. Auch wenn der Kapitän immer noch an einen Computerfehler glaubt. Egal, sie bekommen einen neuen Kurs und so dreht die A330 langsam in Richtung der Azoren. Doch dann, Um 6.13 Uhr Weltzeit, als sie noch immer weit von Laies entfernt sind, geht Triebwerk 2 plötzlich aus. Jetzt gibt es also keinen Zweifel mehr. Es ist kein Computerfehler. Sie haben definitiv ein Leck im Tank. Während Kapitän Piquet vollen Schub auf das verbleibende Triebwerk 1 gibt, soll First Officer De Jara weiter versuchen, Treibstoff umzupumpen. Und sie müssen sinken. Der Sinkflug bringt sie erst einmal von einer Höhe von 12.000 Metern auf eine Höhe von 10.000 Metern. Berechnet ist das die optimale Höhe bei ihrem Gewicht und eben nur einem Triebwerk. Um 6.23 Uhr setzt Air Transat 236 einen weiteren Notruf ab. Und dann, nur 3 Minuten später nach diesem Notruf, also um 6.26 Uhr, geht auch das letzte verbliebene Triebwerk 1 aus.
Ja, aber wie weit sind die denn noch vom Flughafen entfernt?
Naja, so ungefähr 120 Kilometer.
Aha, okay.
Alle Lichter gehen im ganzen Flugzeug aus und in der Kabine ist es mucksmäuschenstill. Auch im Cockpit sind die meisten Anzeigen kurz dunkel. Doch zum Glück gibt es eine Notstromturbine, die sich am Rumpf befindet und sich in so einem Fall automatisch einschaltet, um zumindest die notwendigen Sensoren, Instrumente und die primäre Flugsteuerung mit Strom zu versorgen. Zusätzlich sorgt sie für ausreichend Hydraulikdruck. Doch auch damit befinden sie sich nun immer noch im Gleitflug. Und wir wissen, dass Segelflieger eigentlich klein und leicht sind und nicht tonnenschwer mit über 300 Menschen an Bord. Anhand ihrer Berechnung sinken sie mit 610 Metern pro Minute. Das heißt, sie können es bis Laies schaffen. Aber dann darf jetzt auch wirklich nichts mehr schiefgehen. Trotz der Hoffnung, es bis Laies zu schaffen, beginnen sie mit der Checkliste für eine Notwasserung.
Ja, aber müssen sie wahrscheinlich, oder?
Ja, genau.
Dass sie...
Ja, also es ist Standard, wenn sowas auf überm Wasser passiert, ist das halt, muss ja. Das sein. Weiter kommt hinzu, dass die kleine Notstromturbine nicht stark genug ist, um den Druck in der Kabine aufrechtzuhalten. Und deshalb fallen um 6.31 Uhr die Sauerstoffmasken aus der Decke. Und ganz ehrlich, das stelle ich mir dann so richtig fies vor. Erst wird's dunkel, dann fallen die Sauerstoffmasken raus.
Ja, ja.
Und du hörst ja nichts mehr.
Nein.
Also mal hast du immer dieses ne, monotone Surren von den Triebwerken.
Richtig, und dann ist nix. Ist Totenstille, außer da Leute geraten in Panik, was ja dann auch normal wäre, ne?
Ja, und das passiert jetzt auch. Es bricht nämlich tatsächlich langsam Panik in der Kabine aus. Die Flugbegleiterin geben sich alle Mühe, doch sie müssen die Passagiere nun eben auch erstmal auf eine Notwasserung vorbereiten. Und dazu gehört auch das Anlegen der Rettungs- bzw. Schwimmweste. Aber ganz wichtig hier, denkt daran, erst nach dem Verlassen des Flugzeugs aufpusten, nicht davor.
Ja, dann gibt's Probleme.
Ja, genau.
Und wie weit sind die jetzt noch entfernt?
Ungefähr 15 Minuten. Die Landebahn in Laies ist rund 3000 Meter lang und bis jetzt befindet sich Air Transat 236 gut auf Kurs. Am Boden ist alles für eine eventuelle Notlandung vorbereitet. Rettungskräfte und Feuerwehr stehen bereit. Im Cockpit sind die beiden Piloten noch immer hochkonzentriert und dann kommt auch endlich irgendwann die Landebahn in Sicht. Jetzt müssen sie Höhe und Geschwindigkeit weiter reduzieren. Maximale Landegeschwindigkeit 200 Knoten, umgerechnet also etwa 370 km/h. Wobei für ihre Konstellation eigentlich eher 170 Knoten perfekt wären. Kapitän Piquet fliegt nacheinander eine 360-Grad-Kurve und anschließend mehrere aggressive S-Kurven, um genügend Höhe zu verlieren. Mit dem Fahrwerk wartet er bis zum letzten Moment. Und dann geht's in die heiße Phase. Um 6.45 Uhr Weltzeit setzt Flug 236 das erste Mal kurz hinter der Landebahnschwelle von Piste 33 auf. Die A330 springt und kommt etwa 850 Meter hinter der Schwelle ein zweites Mal auf. Die Systeme, um die Bremsen zu schonen, funktionieren nicht. Genauso wie die Schubumkehr. Mit über 300 km/h schießen sie über die Landebahn. Doch irgendwann werden sie zum Glück langsamer und die Maschine kommt am Ende etwa 700 Meter vor dem Ende der Landebahn zum Stehen. 8 Räder, also alle bis auf 2 am Hauptfahrwerk, sind geplatzt und wurden während des Bremsvorgangs bis zu den Achsen abgenutzt.
Ach, sehr heftig, oder?
Ja.
Das, oh, wie muss das ausgesehen haben?
Ja, also das war schon Hammer, fies, ja. Aber sie haben es tatsächlich geschafft. Die Flugbegleiterinnen lösen die Notrutschen aus und alle Passagiere verlassen so schnell es geht den Airbus. 14 Passagiere und 2 Besatzungsmitglieder wurden hierbei leicht verletzt. 2 Passagiere erlitten durch die Evakuierung schwere Verletzungen.
Naja, ne, aber es gab ja zum Glück keine Toten. Ne?
Das stimmt.
Denn lieber mit einer Verletzung.
Ja, und ne? Wie böse hätte das enden können. Ja,
aber ich frage mich dann auch, wie man denn schwer verletzt durch eine Evakuierung sein kann.
Das hört man Panik, tatsächlich immer
dass
wieder.
Dass diese Panik immer aus... Ja gut, natürlich hat man Panik, das sehe ich ja auch ein, aber...
Aber du hast auch von dieser Notrutsche bis zum Boden, kannst dann auch noch mal ein bisschen höher sein. Und du donnerst ja, das ist ja schon Geschwindigkeit, die du drauf hast. Und wenn du dann auf den Asphalt...
Ja, klatscht. Ja, natürlich, wenn da unten nicht gerade einer steht. Ja, das stimmt schon.
Aber wie gesagt, das hätte auch ganz, ganz anders ausgehen können.
Ja, genau.
Aber die Frage bleibt, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Und dazu kommen wir jetzt. Es ermitteln Beamte der kanadischen TSB, der französischen BEA... und der portugiesischen GPIAA. Und hierbei belasse ich es also bei der Abkürzung besser, weil also im Englischen heißt es Office for the Prevention and Investigation of Accidents in Civil Aviation and Rail. Auf Portugiesisch versuche ich es erst.
Ja, besser ist nicht. Nee, das stimmt.
Es zeigt sich direkt, dass tatsächlich alle Treibstofftanks der A330 komplett leer sind. Zeit für die Ermittler, sich alles, was mit dem Treibstoff zu tun hat, genauer anzusehen. Und hierbei dauert es auch nicht lange, bis sie etwas finden.
Ja, das bin ich mal gespannt.
Sie fanden ein Leck in einer Treibstoffleitung. Dieses Leck wurde verursacht durch eine Hydraulikleitung. Und zwar lag die so dicht daneben, dass sie die Treibstoffleitung aufscheuerte und diese dann irgendwann brach.
Aber das kann doch auch nicht normal sein, dass sowas passiert.
Und das finden die Ermittler auch. Also, ne? Ja. Da ist sie wieder, Sherlock Nadja. Deshalb ist der nächste Schritt, sich die Wartungsbücher anzusehen. Und hier zeigt sich, dass es Arbeiten am Triebwerk 2 gegeben hatte. Und zwar am 17. August 2001. Und somit nur 5 Tage vor dem Horrorflug. Und das Ganze waren auch keine kleinen Arbeiten, die da durchgeführt wurden. Denn das ganze Triebwerk wurde ausgebaut und durch ein anderes ersetzt.
Ja, aber das ändert... ja, nichts, oder? Ich meine, Triebwerke werden doch eh immer wieder ausgetauscht, oder irre ich mich da?
Nee, da hast du vollkommen recht. Aber hier kam noch so eine mangelhafte Wartung dazu. Denn der Hersteller Rolls-Royce lieferte das Triebwerk ohne Hydraulikpumpe. Der Grund, warum die Mechaniker von Air Transat das System vom alten Triebwerk entfernten und an das neue dranbauten, also beziehungsweise einbauten. Allerdings passte das eben nicht so ganz. Denn, also in Anführungsstrichen, das neu verbaute Triebwerk war ein älteres Modell und so war eben nicht genügend Abstand zwischen der Hydraulik und der Kraftstoffleitung. Das Ganze scheuerte durch die im Flug erzeugten Vibrationen dann 5 Tage lang immer aneinander, bis mitten im Flug eben die Treibstoffleitung brach und es zu dem Leck führte.
Ja, aber da frag ich mich aber jetzt schon wieder, wieso, wie das passieren kann. Also...
Naja, also es wusste wohl keiner und es stand auch nirgends, dass unbedingt dort ein Abstand eingehalten werden muss. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass der leitende Mechaniker schon Bedenken hatte. Eben nur ein ähnliches Teil und nicht das Originalteil einzubauen. Und das teilte er auch am Tag des Einbaus seinem Vorgesetzten mit. Doch Air Transat genehmigte die Verwendung. Denn aus Kostengründen, also sie hätten einfach nicht auf das Originalteil warten können.
Ja gut, das ist aber schon wieder unfassbar und da haben wir da schon wieder Geld, ne?
Ja.
Also wirklich, das ist unfassbar.
Deshalb übernahm auch Air Transat die volle Verantwortung für die beinahe Katastrophe und wurde von der kanadischen Regierung zu einer Geldstrafe von 250.000 kanadischen Dollar verurteilt. Diese Höhe der Geldstrafe war die höchste in der Geschichte Kanadas. Aber haben die Piloten richtig gehandelt? Schließlich pumpten sie den Treibstoff ohne genaue Prüfung um und verloren so eben ungefähr 17 Tonnen Treibstoff in 30 Minuten.
Ja, aber ich frage mich, wie hätten sie das dann prüfen können? Die hätten doch da nicht das da reinkrabbeln können und gucken können. Oder wo guckt man denn mit der Treibstoffleitung?
Das kann ich dir tatsächlich
ja,
nicht sagen.
Ja, deswegen sage ich ja, wie soll man das denn prüfen?
Naja, es ist ja schon auffällig, dass wenn das eine der eine Tank viel, viel schneller leer geht, da muss es ja einen Grund für geben. Das verschwindet ja nicht einfach. Außer du hast halt ein Leck. Und wenn ich sehe, dass ein Triebwerk, also ein Tank, unheimlich schnell leer geht und die anderen eigentlich noch voll sind, aber anhand der ihnen zur Verfügung stehenden Daten hätten sie erstmal nichts Gravierendes feststellen können. Zuerst die Ölwarnung und danach die Warnung über den Treibstoff bzw. das Treibstoffungleichgewicht könnten sogar den Glauben an Falschmeldungen noch verstärkt haben. Und im Handbuch, also der Checkliste eben, steht Umpumpen.
Ja, aber trotzdem hätten sie doch irgendwann merken müssen, als die Anzeige ja halt zu schnell sank.
Ja, das ist das, was ich ja, ja eben sagte.
Ja, ja, genau.
Aufgefallen ist es ihnen ja theoretisch auch, aber laut Checkliste war Umpumpen ja der richtige Weg. Sie haben in dem Moment aber nicht weitergedacht. Und da es auch keine andere Checkliste dazu gab, haben sie den Umpumpvorgang eben auch nicht gestoppt. Auf der anderen Seite ist die Frage, ob es wirklich was geändert hätte. Also, da ist sich nämlich auch kein Experte sicher. Im Unfallbericht steht dazu Folgendes. Die Flugbesatzung bemerkte das Treibstoffproblem erst, als die Fuel ATV-Warnung angezeigt und das Treibstoffungleichgewicht auf der Fuel ECAM-Seite vermerkt wurde. Die Besatzung hat die Situation vor dem Eingreifen nicht richtig eingeschätzt. Die Flugbesatzung erkannte nicht, dass ein Treibstoffleck vorlag und führte das Treibstoffungleichgewichtsverfahren aus dem Gedächtnis durch, was dazu führte, dass Treibstoff aus dem linken Tank dem Leck im rechten Tank zugeführt wurde. Die Durchführung des Verfahrens zur Treibstoffungleichgewichtskontrolle aus dem Gedächtnis führte dazu, dass die Besatzung den Warnhinweis in der entsprechenden Checkliste nicht las. Dies hätte die Besatzung nämlich möglicherweise veranlasst, das Verfahren zur Treibstoffleckage einzuleiten. Und obwohl es eine Reihe weiterer Anzeichen für einen erheblichen Treibstoffverlust gab, schloss die Besatzung nicht auf ein Treibstoffleck. Die Nichtbeachtung der Verfahren für Treibstoffleckagen war der entscheidende Faktor, der zum Treibstoffmangel führte. Aber am 22. August 2002, also genau etwa ein Jahr nach Air Transat 236, wurde Kapitän Robert Piquet und First Officer Dirk de Jager der Airmanship Award von der Airline Pilots Association verliehen. Und also beide flogen auch danach weiterhin für die Airline. Airbus hingegen erweiterte seine Checkliste für den Fall eines Treibstofflecks. Und auch die Software warnt nun deutlicher, wenn es zu einem unnormalen Mehrverbrauch des Treibstoffs kommt. Rolls-Royce verschickte ein Merkblatt, das nochmal ganz klar darauf hinweist, dass die Teile nicht verwechselt werden dürfen. Und also ihnen wurde ja schon dieser Award verliehen für diesen Segelflug und die Landung und so und wie sie gehandelt haben. Und viele Passagiere sehen den Piloten auch als Helden, weil er eben ihr Leben gerettet hat. Aber was wäre denn gewesen, wenn die Kraftstoffleitung nur ein bisschen früher gebrochen wäre? Oder wenn der Kurs von dem Flugzeug nicht um 100 Kilometer südlicher gewesen wäre?
Ja, das sind so wieder Fragen über Fragen, ne?
Ja,
aber
das stimmt.
Ja.
Aber möchtest du jetzt noch was zum Schmunzeln haben, wo wir so langsam zum Schluss kommen?
Ja, jetzt machst du mich neugierig.
Ja. Kapitän Robert Piquet wurde 1983 in den USA wegen Drogenschmuggels zu 5 Jahren Haft verurteilt.
Ist nicht dein Ernst.
Doch. In Georgia. Allerdings wurde er nach 16 Monaten schon wieder entlassen. Und also wir reden hier jetzt nicht von kleinen Tütchen für den Eigengebrauch, die er dabei hatte, sondern er ist also quasi hauptberuflich diese Flugzeuge geflogen, mit denen das
Marihuana.
Genau.
Ja, ins Land kam oder
ja.
Ist ja nicht dein Ernst.
Ja.
Ja, das ist ja schon echt.
Und jetzt habe ich noch 2 letzte Infos für euch, die mit dem Flug zusammenhängen. Nämlich einmal ist Air Transat 236 hält nach wie vor den Weltrekord für den längsten Gleitflug mit einem Passagierflugzeug. Aber sind wir mal ehrlich, wir möchten auch nicht, dass dieser Weltrekord jemals gebrochen wird.
Nein, auf gar keinen Fall.
Und das zweite ist, dass es tatsächlich Probleme für die Bewohner der Insel gab, Weil jetzt stand dieses Flugzeug da auf der Piste und die haben nur diese eine Landebahn.
Ja.
Und jetzt sollten die ja vom Festland, wurden die ja auch versorgt mit allem Möglichen, weil so eine Insel, weißt du ja selber. Ja. Aber die kamen da, die konnten ja nicht landen.
Konnten nicht
landen. Und dann mussten sie erstmal gucken, wie sie das Flugzeug da wegkriegen und so
ja.
weiter und so.
Oha.
Ja.
Na gut, bei so viel Passagieren ist das ja auch kein kleines Flugzeug. Ne?
Genau.
Ja.
So. Und damit sind wir jetzt am Ende der Folge. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, es ist die letzte Folge, die wir jetzt aufzeichnen, bevor wir, also bevor du dann in Urlaub fliegst. Und ich habe jetzt noch ein paar Tipps für dich, weil du sitzt ja jetzt demnächst 1, 2, 3, 4, 17 Stunden im Flieger.
11.
Ja.
Voraussichtlich.
Und ich glaube, dass diese Infos auch für viele andere interessant sein könnten. Wichtig. Lasst eure Schuhe an. Gerade bei Start und Landung ist es eben wichtig, Schuhe anzuhaben. Und sind wir mal ehrlich, kein Mensch möchte, dass sich jemand im Flugzeug die Schuhe auszieht. Oder?
Nee.
Also macht sie euch weiter, wenn sie zu eng sind. Ja. Oder zieht von Anfang an bequeme Schuhe an. Aber man muss die echt nicht ausziehen. Lest euch, wenn ihr Platz genommen habt, also liest ihr dein Sicherheitsblatt durch, ja, was du vorne im Sitz hast.
Das mache ich jedes Mal und ich glaube, das kann man schon auswendig. Aber alles gut, das macht
aber
man natürlich.
Aber es ist jetzt wieder ein anderes Flugzeug, also wieder
ja,
angucken.
Ja, das stimmt.
Und achtet auf euren Sicherheitsgurt. Also Sicherheitsgurt am besten immer geschlossen halten, er sollte nicht verdreht sein und lasst ihn einfach immer dran. Also außer du gehst auf Toilette logischerweise oder du bewegst dich irgendwie
ja, aber
im Flugzeug.
Das mache ich komischerweise auch. Also
ich habe das auch immer, weil es stört mich ja nicht. Ich sitze ja eh.
Richtig, also ich nehme den da auch nicht ab, sondern ich mache den ein bisschen lockerer vielleicht. Ja. Aber ja.
Und jetzt habe ich noch eins, was ich super interessant fand, wo ich nie drüber nachgedacht habe. Zählt die Sitzreihen. Es gibt verschiedene Stimmen, die sagen. Also einige sagen, du solltest höchstens 7 Sitzreihen vom Notausgang entfernt sitzen. Andere sagen, du sollst nicht mehr als 5 Reihen von einem Notausgang entfernt sitzen. Was aber wichtig ist, zähl beim Einsteigen die Sitzreihen. Wie viele Sitzreihen musst du anfassen, bis du beim Notausgang bist? Vor deinem Sitz und hinter deinem Sitz. Weil so kannst du dich auch durchtasten, solltest du nichts sehen.
Okay.
Schlau gedacht.
Ja, das stimmt.
Ja, aber ich erzähle dir bestimmt noch 15 andere Tipps, während ich dich zum Flughafen bringe. Und
ja, aber oh mein Gott, wenn ich da daran denke, ja gut, okay.
Also wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt oder Ideen, was Nadja in ihrem 11-Stunden-Flug alles machen kann.
Ja, das ist auch mein erster Flug, also so lange.
Der erste Flug, der so lange ist.
Der so lange ist, der höchste war glaube ich 6 Stunden, aber ja, was macht man so? Könnt ihr mir da Tipps geben? Was kann man in 12 oder 11,5 Stunden, was kann man da machen, außer schlafen?
Ja, genau. Schreibt uns das gerne.
Ja, wäre cool.
TikTok, Instagram, E-Mail, kommentiert gerne bei Spotify und dann lesen wir uns das alles durch. Genau. Und ich glaube, wir machen auch noch ein Posting online, wenn wir, bevor ich dich entlasse, alleine lasse.
Ja.
In die große, weite Welt.
Ja. Ja, und dann gibt es, wenn ich wieder da bin, kann ich erzählen, wie es war. Wenn das euch interessiert.
So machen wir das. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in 14 Tagen.
Auf jeden Fall. Also, ich ja sowieso, ne? Weil wir ja vor
ja, genau.
aufnehmen, aber auf jeden Fall.
Dann habt eine schöne Zeit. Tschüss.
Tschüssi.
Platz für bis zu 404 Passagiere. Zumindest, wenn sie nur mit einer Einklassenbestuhlung...
Grillenzirpen.
bis 5.03 Uhr. Denn hier bekam sie im Cockpit plötzlich die Meldung, niedrige Öltemperatur und höher Öldruck. Trotz der Hoffnung ist es bis und verloren so ungefähr 17 Tonnen Treibstoff in 13 Minuten. In 30 Minuten.
Ich wollte gerade sagen.